Die heutige Folge, und da freue ich mich sehr drüber, wird unterstützt von der Firma Recap. Wer meinen Podcast kennt oder mir auf Social Media folgt, hat sicher schon mal was davon mitbekommen, denn ich finde super, was die machen. Und zwar handelt es sich dabei um ein Pfandsystem für Coffee-to-go-Becher. Es gab in den letzten Jahren schon einige solcher Initiativen. Die Deutschen an sich sind ja das Pfandsystem schon ganz gut gewöhnt. Aber die meisten waren eben nur kommunal. Und Recap möchte das Ganze bundesweit umsetzen. Und das ist die Vision. Die arbeiten dran, Einwegbecher ein für alle Mal von der Bildfläche zu verbannen. Die Gründer Fabian Eckert und Florian Pachali haben sich vorgenommen, Coffee to go eben nicht zu verteufeln, weil es ist einfach ein Lifestyle, den wir heute pflegen, Kaffee auch mitzunehmen, sondern eben eine ressourcenschonende Alternative mit gutem Gewissen zu schaffen. Und das finde ich super. Ich versuche zwar immer meinen eigenen Becher dabei zu haben, aber man denkt halt nicht immer dran. Und das ist absolut notwendig, denn wir haben einen unglaublichen Müllberg aus diesen Einwegbechern. In Deutschland werden jährlich 2,8 Milliarden Coffee-to-go-Becher weggeschmissen. Das sind 320.000 pro Stunde. Das ist wirklich unfassbar. Und das kann eben behoben werden, indem man ein Pfandsystem einführt. Das funktioniert so. Es gibt eine App, die könnt ihr euch gratis runterladen. Da könnt ihr gucken, wer in eurer Nähe, welches Café, welcher Laden diese Pfandbecher hat. Die kosten dann 1 Euro und ihr könnt sie in allen Läden, die beteiligt sind, wieder zurückgeben. Es gibt deutschlandweit schon 731 Partner und es werden laufend mehr. Das heißt, in großen Städten wie München und Berlin gibt es schon ganz viele Läden, aber im April und Mai kommen auch Augsburg, Hamburg, Rostock und Sylt dazu. Und wenn ihr seht, dass euer Lieblingscafé noch nicht dabei ist, könnt ihr über die Recap-App auch Recap quasi kontaktieren und bitten, euer Lieblingscafé doch zu kontaktieren und zu fragen, ob sie mitmachen wollen. Genau, was auch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, also das finde ich schon mal alles wirklich fantastisch, ist, dass Recap auch sehr großen Wert als Unternehmen auf Transparenz, auf ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit legen. Und ihr könnt den Newsletter abonnieren oder ihnen auch auf Social Media folgen. Und die teilen da wirklich auch ganz viel zu dieser Thematik. Ich finde es ein super spitzenmäßiges Konzept und ich freue mich sehr über diese Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit Kaffee. Wir reden heute über ganz leckeren Kaffee, Social Business. Und in diesem Sinne viel Spaß beim Hören. Happa, happa.
Ich glaube ganz fest, dass man selber bestimmen kann, welchen Weg man geht. Und das ist natürlich von außen, man meint, das nicht zu können und dass man so festgefahren ist in Schubladen und Identitäten, die nicht nur von außen kommen, sondern oftmals von einem selber. Mhm. Wie oft ich dachte mir, oh Gott, ich habe mich selber so damit identifiziert, nur das Model zu sein oder die bei einer Casting-Sendung mitgemacht hat. Das ist ja auch nochmal so ein Thema für sich, Casting. Und dass ich heute hier sitze und als Social Entrepreneurin jetzt spreche, das ist hätte auch keiner gedacht.
Herzlich willkommen bei Vegan Queens, dem Podcast von und mit Sophia Hoffmann. Ich freue mich, ich habe heute wieder einen ganz tollen Gast bei mir in der Küche und das ist die Sarah Nuru. Und wir werden uns heute über Kaffee unterhalten und warum das so ist, dazu gleich mehr. Ich bin heute Morgen von einem sehr langen Flug zurückgekommen und wenn ich zwischendurch mal gähne, lasst euch davon nicht irgendwie ablenken. Also das hat nichts damit zu tun, dass mich mein Gast nicht interessiert, sondern das ist dann einfach meine Müdigkeit. Wir legen los. Sarah, wie schön, dass du gekommen bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und magst du dich mal selber vorstellen?
Ja, also erstmal danke für die Einleitung. Ich bin Sarah Nuru. Viele kennen mich als Model und Moderatorin. Und seit neuestem, seit genau einem Jahr, bin ich jetzt auch unter die Unternehmerin gegangen und importiere gemeinsam mit meiner Schwester Sali äthiopischen Kaffee aus
fair gehandelten, zertifizierten Kooperativen und gleichzeitig reinvestieren wir in Frauenprojekte und deswegen bin ich heute hier.
Voll gut. Und deshalb auch meine ganz banale erste Frage, warum Kaffee? Wie kam die Idee für dieses Unternehmen?
Ja, das ist witzig, weil das ist wirklich auch die meistgestellte Frage, so wie kommst du jetzt auf Kaffee?
Das ist natürlich grade auch die naheliegendste.
Ja, ja, ne? Wenn man auch bedenkt, so mein Background aus der Mode und ja, was viele nicht wissen, ist, dass Äthiopien das Ursprungsland des Kaffees ist. Und ich bin seit Jahren Botschafterin von Menschen für Menschen. Das ist eine Hilfsorganisation, die sich ausschließlich Entwicklungsarbeit in dem Land konzentriert. Und ich seit 9 Jahren jetzt mittlerweile mehrmals im Jahr.
Wow.
Denke mir auch so, Gott, 9 Jahre, irgendwie auch ein bisschen schlucken, sind doch ein paar Jahre jetzt. Immer wieder ins Land reise und Projekte vorantreibe, sei es Bildungsprojekte und Schulbau. Und habe dann immer auf diesen Reisen gemerkt, wie wahnsinnig viel Kaffee konsumiert wird, und aber mit so einer Selbstverständlichkeit, die ich eigentlich nur aus Italien kenne oder halt bei uns hier auch in Deutschland, und mich dann immer mit dem Thema auseinandergesetzt habe und wir ich mit meiner Schwester, mit der ich auch lange zusammen gewohnt habe und die jetzt leider ausgezogen ist nach 5 Jahren und das muss ich immer wieder erwähnen, weil ich gerne mit ihr zusammen gewohnt habe und in diesen Zeit des Zusammenlebens haben wir lange miteinander abends diskutiert und gesprochen, wie wir das Land Äthiopien von einer anderen Perspektive zeigen können. Denn man assoziiert es leider doch oft noch mit Armut, mit Elend, Hunger. Und dass das Land aber doch so viel mehr zu zeigen hat, dass es eine wahnsinnige, aufstrebende Kultur ist, dass es eines der entwickelsten quasi... Ups, ist es okay?
Ja, ja. Das ist nur der Nachbar, glaube ich, der irgendwie Waschbecken angemacht hat. Das Haus ist sehr hellhörig.
Nee, aber um deine Frage, weil tut mir leid, ich neige immer dazu, ein bisschen auszuholen, aber damit man es halt einfach versteht.
Ja, die ist ja gut.
Und wir haben halt dann einfach gemerkt, so wie schaffen wir Äthiopien mal von einem anderen Licht zu zeigen, haben festgestellt, dass eben Kaffee das größte Exportgut ist des Landes. Und wir gemerkt haben, okay, wir wollen den Menschen auf Augenhöhe begegnen und eben mit Arbeitsplätzen ihnen Perspektiven schaffen. Und indem wir äthiopischen Kaffee viel konsumieren und bewusst konsumieren, tun wir denen gleichzeitig was Gutes. Und somit haben wir uns entschlossen, dass es eben nicht Mode ist, sondern Kaffee. Und so ist das entstanden.
Aber das ist ja, ich meine, das ist ja genau das Schlimme sozusagen, dass es wahrscheinlich das größte Exportgut ist, aber halt konventionell gehandelt. Ne?
Ganz
also
genau.
Also das ist ja genau wie mit Kakaobohnen oder so eigentlich Dinge, die bei uns so einen gewissen Luxusaspekt fast schon haben, oft sehr ausbeuterisch angebaut und gehandelt werden in den Ländern, wo es herkommt. Ne?
Ja, das ist anders zum Beispiel wie in Brasilien. Das ist ja schon sehr... sehr so kommerziell, also es ist in Äthiopien auch mittlerweile kommerziell, aber noch nicht so fortgeschritten wie jetzt in Ländern wie Vietnam, Kolumbien und dadurch, dass Äthiopien noch eigentlich das Land ist, wo einst die Bohne entdeckt worden ist, aber trotzdem man außerhalb von dem Land gar nicht weiß, dass das Ursprungsland ist und man eben diese Wertschätzung auch nicht entgegenbringt. Und einfach auch, was mich so oder was uns so erstaunt hat, ist einfach, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und dadurch, dass...
Das ist ja fast wie Weinanbau.
Ganz
oder so,
genau.
Ne? Das ist ja echt das abpassen.
Das ist einfach so von dem Pflücken der Bohnen. Das ist auch, was in Äthiopien noch sehr... sehr rar ist, dass der Kaffee handgepflückt wird. Man sagt ganz oft so romantisch handverlesener Kaffee, aber dass da wirklich
das
so viel Arbeit
steckt.
Genau, ne? Und dass das wirklich so von so eine Kaffeekirsche braucht oder ein Kaffeebaum braucht 3 Jahre, bis sie erstmal Kirschen abwirft und dass eine Kirsche 2 Bohnen hat. Das sind alles Dinge, die weiß man nicht und das ist nicht nur beim Pflücken aufhört, sondern die ganze Verarbeitung, das Entkernen, das Entfernen von dem Fruchtfleisch, von dem Waschen der Bohne bis über zu einem Transport, dass es überhaupt von den abgelegenen Orten... Irrsinnig
aufwendig. Ja, das ist uns natürlich überhaupt nicht bewusst, weil wir da irgendwie unseren billigen Kaffee irgendwo, ne, an der, sag ich jetzt mal überspitzt, an der Tankstelle uns holen. Ne? Ja,
ich frage mich, wenn man überlegt, wenn man einfach weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, wenn man dann eben an der Tankstelle einen Euro dafür zahlt, was bleibt dann im Endeffekt übrig? Was kriegen das die Bauern? Irre, ne? Und
ich schenke dir mal ein bisschen
Tee. Ja, danke schön. Und das ist halt total so etwas, was wir uns jetzt wirklich zum Ziel gemacht haben, dass dieses Bewusstsein heraus einfach zu sagen, guck mal, wir trinken so viel Kaffee und wir Deutschen, wir gehören zu einem der Länder, die teilweise mehr Kaffee trinken als Wasser. Und es ist wirklich belegt, ja, statistisch gesehen.
Klingt total absurd.
Total verrückt. Aber die wenigsten wissen einfach, wie viele Hände tatsächlich und wie viel Arbeit in einer Tasse stecken. Und wenn man das vor Augen hat, wenn man auch bereit ist, ein bisschen mehr zu zahlen, darauf zu achten, dass eben der Kaffee fair gehandelt wird, dass auch die Bauern fair entlohnt werden und dass die ganze Wertschöpfungskette auch mal verkürzt wird. Weil wie viele Zwischenmenschen dahinter stecken, die alle daran profitieren, ist klar, dass am Ende des Tages bei den Bauern nichts übrig bleibt. Und deswegen fliegen wir jedes Jahr nach Äthiopien, sprechen mit den Kooperativen direkt, die einen Preis festlegen und sagen, so viel ist es uns wert und als Gemeinschaft, als Kooperative, als Union, also als Genossenschaft dann auch dafür einkämpfen und dann sind wir auch bereit zu sagen, mehr als das Doppelte über den Weltmarktpreis zu zahlen, weil wir eben nicht an der Börse den Kaffee kaufen oder an Traders, die Zwischenhändler, sondern direkt mit den Bauern kommunizieren und ja, und das ist jetzt das wollen wir vermitteln und transportieren und aber auf eine schöne und positive Art und Weise und nicht indem wir auf die Tränendrüse drücken und sagen, ach bitte tut uns doch einen Gefallen und helft den armen Menschen in Afrika, sondern nein, ihr habt guten Kaffee, gute Qualität und das soll auch dementsprechend bezahlt werden.
Das heißt, ganz banal runtergebrochen, einfach mal ein bisschen weniger Kaffee trinken, besseren Kaffee trinken, Kaffee bewusster trinken, vielleicht doch mehr Wasser als Kaffee trinken.
Es ist definitiv gesünder. Ja. Ich glaube auch, dass es gesünder ist. Beziehungsweise auch da gibt es Studien, dass Kaffee gar nicht so schädlich ist. Aber nee, tatsächlich. Aber ich glaube auch, dass ein bewusster Konsum das A und O ist. Und
in jeglichem Bereich eben, sowieso.
Ob das nicht nur auf Kaffee reduziert, sondern auch auf Mode, auf Ernährung und Konsum allgemein.
Absolut. Jetzt ist ja, um es nochmal so den Bogen zu spannen, also deine Eltern sind aus Äthiopien nach Deutschland gekommen?
Genau. Ich bin beide, also zuerst meine Mutter, Mitte der 80er Jahren, gemeinsam mit meinen zwei Geschwistern. Ich hab zwei ältere. Mit der einen mache ich das Business und noch eine kleine Schwester habe ich, die ist Nachzüglerin, aber die gibt's auch noch. Die wird oft vergessen, die Arme. An dieser Stelle ein Shoutout für Celine. mein Vater, der kam dann ein Jahr später nach und ich bin dann 89 geboren und wir kommen aus einem kleinen Ort namens Erding. Das ist
bekannt für sein Weißbier.
Genau, Erdinger Weißbier, das können wir gut und ja, es ist in der Nähe von München und bin dann auch in München groß geworden. Und
wo denn in München? Das muss ich natürlich fragen, weil ich bin ja auch in München groß geworden.
Ja, wir verstehen
uns. In welcher Ecke?
Also ich bin in Neuhausen groß geworden. Und da lebt auch noch meine Familie und da bin ich auch noch gern. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder zu Hause bin in München und alte Freunde begegne. Es ist ja... Also Berlin kann schon sehr anonym sein, was mit ein Grund war, warum ich hierher gezogen bin. Aber manchmal vergisst man oder vermisst man auch, einfach, wenn man auf der Straße ist und dann den Bäcker und den Metzger und man sich einfach kennt, weil man da von klein aus rumgelaufen
ist. Ja klar, und wenn die da immer noch wohnen, dann ist das natürlich auch so die gleiche Nachbarschaft. Aber das ist ja bei meinen Eltern genauso. Also ich bin eher so ein... erst in Großhadern und dann in Leim, Sendling und so.
Sendling, ja klar.
Schön. Ja, ja, schön. So viel dazu. Nein, ich habe auch auf deiner Homepage oder auf der Homepage von Nuru Coffee gelesen, dass die äthiopische Kaffeezeremonie bei euch zu Hause immer auch eine Rolle gespielt hat. Wie schaut die aus?
Ja, das ist tatsächlich so, wie ich schon gerade am Anfang gesagt habe, dass die Kaffeezeremonie ist total verwurzelt in der Kultur in Äthiopien. Es wird ausschließlich von Frauen zubereitet, weil das auch die einzige Zeit ist, wo sie mal Zeit für sich haben, mhm. wo sie mal mhm. eine Auszeit haben von ihrem alltäglichen Alltag, von Wasserschleppen, von Holzsammeln oder Landwirtschaft. Und das ganz Schöne ist, das macht meine Mutter bis heute, das seit jetzt fast 32 Jahren, immer an einem Mittwoch, weil sie an einem Mittwoch nach Deutschland kam und sie es hat ihr so viel Glück gebracht und dafür nimmt sie die grüne Kaffeebohne mhm. und röstet die selber zu Hause. Und
dadurch, oh, das riecht natürlich
ja,
toll.
Und dadurch, dass sie beim versucht halt, weil in Äthiopien gibt's halt, gerade im ländlichen Bereich, gibt's halt keine klassische Elektrizität und kein Herd und Ofen, sondern man macht halt auf offenem Feuer und dadurch mhm. meine Mutter gedacht hat, die wollte es so natürlich wie möglich zubereiten, dass sie bis heute einen Bunsenbrenner dafür benutzt.
Ach was.
So ein Campingfeuer. Lustig, ja. Und da halt mit einer kleinen Pfanne die grünen Bohnen röstet und dann riecht die ganze Wohn-, also das ganze mhm. Wohnhaus mit meiner Familie riecht danach und mhm. die wissen, ah ja, mittwochs bei den Nurus und dann mhm. riecht es halt wieder nach Kaffee, aber das ist, die kommt, die Nachbarn werden eingeladen und das ist wie so, ist sowas Gemeinschaftliches, was ich so schön finde, weil mhm. das ist auch der Hintergedanke in Äthiopien, das der Kaffeezeremonie. Das ist nicht so wie hier. Wir leben in so einer schnelllebigen Zeit, wo es Kaffee to go ist, in Zeiten von wo Kapseln Kaffee getrunken wird, wo man sehr für sich ist. Und das ist das Schöne, dass eben diese Tradition, die meine Mutter so aufrecht hält, dass man sich Zeit nimmt, dass man entschleunigt, dass man auch wieder miteinander Kaffee trinkt.
Was ja eigentlich in Asien die Teezeremonie,
genau.
Ne, das Pendant ist.
So kann man sich das ganz genau. Und das ist halt ganz schön. Und ich habe die röstet dann die Kaffeebohnen und dann malt sie die auf so einem Mörser, hat die mhm. in Äthiopien gemacht,
mit der Hand.
Okay. Mit der Hand. Wow. Aber meine Mama, die ist auch in 21. Jahrhundert angekommen und die nimmt halt einen Klass Elektro-Mörser und hat dann so ein typisch, so ein äthiopischen Kaffee, so ein Pottich, wo sie dann aus Ton, was von Frauen handgemacht wird in aha, Äthiopien aha. und sie ganz stolz drauf ist, weil das natürlich hier nicht zu kaufen gibt und gießt es dreimal auf. Also mhm. es ist auch in Äthiopien so, der erste
Aufguss. Wirklich ganz ähnlich wie eine
Tee. Ja, der erste Aufguss ist ziemlich stark. Mhm. Und wird dann einmal so in einen Pottich passen, vielleicht so 6 Tassen, kleine Espresso-Tassen, mhm. Also gibt's Tassen und dann geht's einmal rum und dann wird's dreimal auf. Der zweite Aufguss ist dann so mittelstark und der dritte ist dann leicht. Und das mhm. Schöne ist, meine Mutter sagt immer bis heute, das ist auch immer der Running Gag, wenn sie Gäste hat, wo sie wirklich mag und auch Zeit verbringen möchte, macht sie die Kaffeezeremonie und wenn sie Gäste hat, wo sie jetzt nicht so große Lust hat und einfach müde ist, gibt's Tee.
Verstehe. Also es ist schon ein besonderes Privileg, ja. Teil dieser Kaffeezeremonie
ja,
zu sein.
Ja, weil es ist schon aufwendig und es braucht Zeit. Aber das finde ich eben das Schöne, weil das ist nämlich, es wird immer knapper, unsere Zeit. Und ich finde, das gibt dem Ganzen eine automatische Wertschätzung.
Ja,
woher kommt, was nehmen wir gerade zu uns.
Absolut.
Und dieses Bewusstsein und das ist nicht eben so schnell. Das ist Entschleunigen, das ist ganz toll und das ist auch ein Hintergedanke, was wir mit Nuru Coffee transportieren wollen. Das ist lieber weniger, aber bewusst und mhm. mit Menschen, die man wertschätzt. Ja.
Finde ich fantastisch, kann ich auch nur voll unterschreiben. jetzt muss ich natürlich auch noch fragen, wie ist deine persönliche Beziehung zu Kaffee? Bist du so jemand, der sagt, ich brauche, ohne Kaffee werde ich nicht wach oder so, ich mag halt Kaffee oder wie stark bist du Kaffee-Junkie?
Also ich muss sagen, dass ich, egal wo ich bin und wenn ich nur den Geruch von gerösteten Kaffee rieche, mhm, habe ich sofort so Heimatgefühl. Also ich muss sofort an mein Zuhause denken und werde mir ganz wohlig. Also ich
Du bist ja total konditioniert.
Ja, komplett. Ja, also ich jetzt auch dadurch, dass wir viel Kaffee testen und kappen, also in Kaffeesprache kappen wir. Das heißt, wir probieren so Samples und gucken, welche Geschmacksrichtung, welche Art wir rösten sollen. Deswegen berufsbedingt muss ich schon ganz viel probieren, dass ich privat jetzt seit neuestem auch viel Tee trinke. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ankommt, aber ich trinke schon sehr viel Kaffee und
also das kenne ich so von allen Leuten, die irgendwie beruflich mit Kaffee zu tun haben, ne?
Also, ja, wirklich. Also es ist ist schon so, dass ich mich abends meistens schon auf den Morgen freue, weil ich mir schon allein den Geruch, ich rieche den so gerne und ich finde das.
Das wollte ich dich gerade fragen, weil das kenne ich auch total, dass man manchmal echt so abends ins Bett gehen denkt, ach, ich freue mich schon so auf den Kaffee morgen.
Das habe ich wirklich, ja. Und, total. Aber ich bin kein Fan von, grundsätzlich nicht von so. Ich brauche jetzt meinen Kaffee. Es gibt ja so, wenn ich merke.
Woher glaubst du, kommt es? Das ist ja so ein soziales Phänomen irgendwie. Ja,
ich glaube schon, auch wenn man
westlichen Ländern.
Auch wenn man so viel so Schwarztee trinkt und so, also dass man Kopfschmerzen kommt, so wirklich so Entzugserscheinungen, wenn man das eben nicht
schon,
zu sich
nimmt. Ja, Süchtelei.
Genau, so, und das finde ich immer so, dann, wenn ich das merke, dann nehme ich bewusst so ein bisschen Abstand und dann trinke ich für eine Zeit mehr Tee und es kommt auch noch hinzu, dass dadurch, dass ich halt viel, also ich kann halt auch nicht mehr so viel, also nicht mehr woanders Kaffee trinken. Das ist ganz gemein und ein bisschen asozial.
Ja, aber das ist wirklich,
ich denke mir dann auch lieber gar keinen Kaffee als schlechten Kaffee. Und das ist halt so ein bisschen komisch, weil ich möchte, wenn ich wo eingeladen werde und dann, dass manchmal, dann will man ja auch nicht unhöflich sein. Ja?
Aber ich, ja.
Und dann trinke ich halt oft Tee, weil ich weiß, so, das ist dann lieber.
Aber ich bin da total bei dir. Und bei mir ist so tatsächlich, dass mein Freund ein ziemlicher Kaffee-Nerd ist. Er hat auch mal als Barista gearbeitet und so, ne? Und der hat mich einfach noch so stärker in das Thema reingebracht. Und wenn man dann wirklich zu Hause auch mal echt guten Kaffee trinkt. Also ich kann mir mittlerweile irgendwo so unterwegs auch, kaufe ich mir dann oft lieber gar keinen Kaffee. Weil ich denke so, ach, der schmeckt mir jetzt eh nicht. Und wenn man dann noch irgendwie, was weiß ich, jetzt wie ich, irgendwie vegan oder dann keine normale Milch und dann gibt's manchmal nicht irgendwas anders und schwarz ist er dann schon gar nicht irgendwie trinkbar, dann lasse ich es halt auch echt lieber bleiben manchmal.
Ja, verstehe. Wobei, was wir immer auch ganz klar kommunizieren oder versuchen zu verdeutlichen, ist, dass wir gehören jetzt nicht zur Third Wave Szene oder Generation. Also wir sind der Meinung, jeder darf einen Kaffee trinken, wie er möchte. Wenn wir sagen, no hashtag, no sugar, no milk needed, ja, weil unser Kaffee pur genug, gut genug ist. Aber ich finde es, man kann sein Sojamilch, sein Zucker, sein wie auch immer trinken. Ich finde, das ist,
aber dann muss er gut sein, weißt du? Dann
genau,
muss ja das
Ausgangspunkt
so gut sein. Und wenn du halt dann irgendwo, was weiß ich jetzt, heißt irgendwie am Flughafen oder am Bahnhof oder so, dann ist er halt manchmal nicht so. Aber gut, dann weniger unbewusst ist genau. Ja auch gut. Genau, dann interessiert mich natürlich, weil du arbeitest ja so eng mit deiner Schwester zusammen, aber du hast ja wohl auch ein sehr enges Verhältnis zu deiner Schwester, wenn ihr zusammen gewohnt habt. Ist das auch manchmal schwierig? Also, ne, weil es gibt ja auch Leute, die, also es heißt so, oh, mit Familie, Arbeit und so.
Ja, das ist, das denken viele und wir machen immer, alle haben schon Wetten abgeschlossen. So. Das, als wir zusammengezogen sind, als wir zusammen nach Berlin gekommen sind, hat niemand gedacht, dass wir ein Jahr aushalten. Und am Ende waren es 5 Jahre. Und also ich weiß auch nicht. Ich glaube,
Ausnahmen bestätigen die Regel.
Nein, ich wollte gerade sagen, also mit meiner ältesten Schwester ging es gar nicht. Ja, ich glaube einfach, vom Typ her passen wir auch sehr gut zusammen. Dadurch, dass wir sehr unterschiedlich sind, wir ergänzen uns sehr gut. Und sie ist all das, was ich nicht bin, und ich bin all das, was sie nicht ist. Und so brauchen wir uns. Und ich muss aber auch sagen, ich bin so froh über die Erfahrung, dass wir zusammenarbeiten können. Und es ist so was Schönes, dieses blinde Vertrauen und auch, dass man sich alles offen sagen kann.
Klar. Das ist natürlich dann unter Geschwistern schon auch mal spezieller, selbst als unter sehr guten
Freunden.
Ja, manchmal
tut es auch weh, weil man zu ehrlich ist, aber man weiß, woran man ist. Und wir haben einander, so, wie sagt man, so, ich habe ihr Rücken, sie hat meinen Rücken. Es ist so, und wir haben gleiche Vorstellungen und es ist, jetzt denke ich mir so, eigentlich müsste sie jetzt auch dabei sein und so, ja. aber auch da, sie ist eher so, die mag nicht so die Bühne, die ist eher so
gern. Du machst eher die Kommunikation.
Ja, und sie macht,
aber ihr wart auf der grünen Woche jetzt gerade
genau.
Zusammen, ne? Da habe ich ein Foto von euch gesehen.
Richtig.
Auf Instagram.
Ja, wir waren jetzt, durften Nuru Coffee ausschenken, die haben eine Eröffnung, das macht einmal das Bundesministerium, eröffnete die Grüne Woche und haben angefragt, ob wir nicht Nuru Coffee dort ausschenken wollen. Und weil wir letztes Jahr haben wir Nuru Coffee präsentiert und haben eine Kaffeezeremonie gemacht, um ein bisschen African Style in die ganze Runde mitzubringen. Und daraufhin fanden die das ganz toll und haben das gefragt. Und sowas machen wir natürlich selbstverständlich immer zusammen, weil wir sind Nuru Coffee und nicht ich.
Ja,
Und genau, aber man kann auch nicht sie zwingen, jetzt Interviews zu geben. Ich bin ein bisschen mehr geschulter als sie durch meinen Background und habe da weniger Schwierigkeiten. Und aber sie hat viele Qualitäten, die ich leider nicht habe. Aber deswegen sind wir ganz gut so zusammen.
Voll gut. Und ihr habt euch das ja wirklich alles zu zweit von der Pike erarbeitet, dieses Unternehmen, das ganze Know-how und so, ne?
Ja, richtig. Und wir lernen aber immer noch, ne? Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, aber macht es ja so spannend.
Weil ich würde dir gerne in dem Zusammenhang eine Frage stellen. Ich bin ja hier in Berlin in einem sehr spannenden Netzwerk, genau, da habe ich ja mit Mary auch drüber geredet, den Feminist Food Club, was ja wirklich toll ist, weil es einerseits ist es halt auf Facebook wirklich eine Gruppe, ja, wo man networken kann. Auf Facebook sind es, glaube ich, mittlerweile über 700 Mitglieder, also es ist komplett irre. Aber es gibt auch monatliche Treffen, wo wir dann wirklich auch Talks haben zu Themen und so. Und da gab es eben auch ein Special über Kaffee schon mal.
Genau, da wollten wir eigentlich mitmachen, aber wir waren da, genau zu dem Zeitpunkt sind wir nach Äthiopien geflogen, weil wir natürlich Einkauf machen müssen und Research und auch eben Frauenprojekte.
Ja, und genau, da frage ich dich gleich noch was dazu. Und da gab es eben auch einen Talk, den ich sehr spannend fand. Das war also auch eine Food-Unternehmerin über die Cutie Pie Trap. Also, dass man als Frau, als Geschäftsfrau einfach nicht so ernst genommen wird. Und wenn man dann irgendwie noch gut ausschaut und so, ne? Also, oder dann irgendwie gerade in deinem Fall gedacht wird, naja, du bist jetzt da irgendwie nur das Gesicht und im Hintergrund ziehen andere die Fäden. Hast du da Erfahrungen gemacht in dem Kontext?
Ja, natürlich, ganz oft schon. Aber ich bin grundsätzlich, ich lasse das nicht so an mich ran. Also ich versuche das immer ein bisschen auszublenden und mich selbst nicht darauf zu reduzieren.
Ja, ja, ja.
Und ich merke schon, dass zum Beispiel meine Partnerin, also Sally, sowas, ihr wurmt es dann, sie ist dann richtig sauer, wenn man ein Meeting hat und dann natürlich es als Schwäche ausgelegt wird, wenn man nett ist, wenn man auch einfach ehrlich ist und sagt, naja, ich habe da jetzt einfach keine Ahnung es ist natürlich nicht immer einfach, das stimmt und es ist ein Prozess aber wir merken, dass wir mit jedem Gespräch und mit jedem Kennenlernen immer selbstbewusster werden und auch immer mehr selbstsicher sind und wissen, was wir wollen und wohin wir wollen und dass es natürlich immer Gegenwind gibt und immer es gerade Männer gibt, die meinen, es besser zu wissen und uns von uns zwei Schwestern zu erklären, weil wir haben ja auch eine eigene Dynamik, wir sind manchmal auch so und aber nur, weil wir vielleicht sehr, wie soll ich sagen, sehr leicht wirken, so verwechseln das Leute, dass es vielleicht nur weil ich nett bin und vielleicht weil ich einfach auch mal zuhöre und nicht sofort Leute unterbreche, um ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Also ich muss niemanden ich möchte niemandem was beweisen, so. Weil ich weiß und Sally weiß, dass wir alles alleine machen, dass uns nichts geschenkt wurde und wir hätten natürlich auch einfache Wege gehen können, einfach unser Gesicht hinhalten können, aber das tun wir eben nicht und deshalb sind wir da sehr stolz drauf und lassen uns dann aber auch nichts sagen und hören aber zu und meinen und tun, ja klar, so, aber im Endeffekt wissen wir eigentlich schon genau, was wir tun.
Das glaube ich auch, wenn man sich das auch alles anschaut. Erklär mir das mal ein bisschen genauer mit den Projekten, die ihr unterstützt. Es geht da um Mikrokredite, es geht um Schulungen. Wie genau kann man sich vorstellen? Geht da einfach ein Teil des Gewinns in diese Projekte oder ist das pro Kaffee so und so viel? Wie funktioniert das?
Also wir von Anfang an war uns klar, dass wir nicht nur Kaffee importieren wollen. Also das Kaffee ist auch zum Teil Mittel zum Zweck. Mhm. Dass uns ganz klar war, dass wir in erster Linie die Menschen vor Ort supporten wollen. Mhm. Und dadurch, dass wir sagen, okay, wir wollen fair gehandelten Kaffee und dass wir mit den Menschen auf Augenhöhe vor Ort arbeiten, war uns schon sehr wichtig und so, aber wir haben gemerkt auch so, das reicht uns aber nicht, denn es gibt bereits gute Firmen, die das bereits machen und die das auch gut machen und das finden wir auch super. Aber wir hatten das Gefühl, wir zwei Schwestern, wir verwirklichen gerade unseren Traum und es gibt nicht so viele Frauen, die in Äthiopien das Glück haben, sich selbstständig zu machen und auch nicht eigenständig zu agieren. Und durch meine Stiftungsarbeit, durch meine Botschafterarbeit,
Menschen für Menschen,
genau, habe ich mich auch immer mehr mit dem Thema Frauen und auseinandergesetzt und habe auch einfach gemerkt, was für einen Effekt Mikrokredite haben und wie viel denen eigentlich den Frauen geholfen wird, weil die haben die Frauen in Äthiopien, die haben einfach keine eigene Einnahmequelle. Die sind abhängig zu 100% von ihren Männern und die Männer selber haben, abgesehen von der Landwirtschaft, keine richtige Arbeit. Und was wir gemerkt haben, ist, dass durch den Kaffeeverkauf alleine oder die Ernte des Kaffees, das geht 6 bis 8 Wochen im Jahr. Mhm. Den Rest der Zeit haben die de facto keine Einnahme. Und wir haben gemerkt, okay, indem wir ihnen eine Starthilfe geben, indem wir ihnen Mikrokredite ermöglichen, unterstützen wir sie aus eigener Kraft, was aufzubauen, was unabhängig auch mit dem Kaffee zu tun hat. Und somit haben wir beschlossen, dass wir das unterstützen wollen. Und mit jeder Kaffeepackung geht ein Teil da rein. Und dadurch, dass wir aber ein Start-up sind und wir jetzt in einzelnen Concept-Stores sind, Online-Verkauf gut funktioniert, aber wir jetzt noch nicht tonnenweise Kaffee verkaufen, haben wir beschlossen, dass wir jetzt auch eine e.V. gründen. Mhm. Das ist jetzt gerade in der Mache, um auch zusätzlich externe Spendengelder zu bekommen. Weil wir haben jetzt gemerkt, dass gerade viele Unternehmen das toll finden, die den Kaffee jetzt in ihren Büros verkaufen, also einkaufen, um es dann auszuschenken. Ja. Und die das Projekt so toll finden, dass sie sagen, wir würden gerne diese Frauen unterstützen, aber wir als Firma können nicht einfach jetzt Geld einfach annehmen, sondern wir können, kauft bitte Kaffee so viel wie möglich. Also das ist toll so, aber darüber hinaus nehmen wir das auch natürlich dankend an und deswegen gründen wir jetzt die Nuru Women e.V. Und unterstützen zusätzlich damit auch noch die Frauen. Und Mikrokredit funktioniert so, dass also wir arbeiten mit lokalen Organisationen vor Ort, unter anderem auch natürlich Menschen für Menschen, weil einfach...
Ich wollte gerade sagen, das muss ja, ne, da steckt ja auch eine Logistik dahinter, also das umzusetzen.
Natürlich, und weil viele dann auch immer zu uns gesagt haben, naja, warum macht ihr das nicht selber und so? Und wir haben uns aber auch ganz klar gesagt, das ist alles sehr romantisch, ja, wir gehen jetzt alleine dorthin und geben das Geld den Frauen und, aber... Wir haben jetzt ein Business. Das muss ja.
Aber das ist. Ich wollte gerade sagen, das ist ja einfach nicht realistisch. Also das ist ja auch gar nicht die Kapazität.
Ganz irgendwie. Genau. Und vor allem, es reicht nicht 2-3 Mal im Jahr im Land zu sein für 1-2 Wochen, sondern man muss mit den Menschen wirklich zusammenarbeiten, ihnen das auch erklären, weil denn die Frauen, muss ich vorstellen, teilweise können die nicht lesen, nicht schreiben. Die müssen erstmal verstehen, was es überhaupt bedeutet, Geld zu sparen. Ja, das bedeutet, weil das ist ja ein Kredit, die zahlen das Kredit zurück, aber nicht an uns, sondern sie bilden eine Association, also eine Gemeinde, also so eine Gruppe, und sind meistens bestehend aus 10 Frauen, die eine macht Schrift führt Buchführung, die andere schreibt Sekretärin, schreibt die Namen auf, die andere ist dafür verantwortlich, mit den Frauen Businesspläne zu schreiben und also und
also wird einfach Wirtschaft auch gelehrt.
Genau, ne? Und das
ganz,
geht
ganz banal.
Eben, und einfach auch, aber damit, wir haben auch ganz klar gesagt, es geht nicht darum, dass wir uns verwirkt, dass wir uns jetzt hinstellen und sagen, ha, wir haben jetzt den und den Frauen unterstützt, sondern das Ziel ist schon, dass sie sich selber unterstützen. Mhm. Und deswegen ziehen wir uns da auch zurück. Also klar, mit den Organisationen vor Ort, die haben Workers, die da auch leben, die mit denen wirklich kontinuierlich auch zur Seite stehen, ihnen das beibringen. Aber es ist, das Ziel ist ja schon, dass wir nicht gebraucht werden,
ja,
und ja. Sondern dass wir lediglich eine Stütze sind und
dass es das Sprachrohr selbst funktioniert,
genau, auch, aber dass sie eigentlich aus eigener Kraft, weil
das aber das ist grundsätzlich das größte Missverständnis von Entwicklungshilfe.
Genau, also, eben. Das ist das eigentlich muss das Ziel sein. Wir sind gekommen, um zu gehen und nicht um zu bleiben. Und und durch meine Erfahrung eben mit Menschen für Menschen, die das jetzt seit 30 Jahren, nein Quatsch, 35 Jahren schon machen, da können, also nur weil ich da 9 Jahre das gemacht habe, aber ich kann nicht, wir können ja nicht alles, ja, und wir vertrauen da auf eben Menschen, die vor Ort sind und die uns da auch unterstützen. Und wir fliegen jetzt Ende Februar wieder nach Äthiopien und haben jetzt nämlich ein ganzes Jahr Kaffee verkauft und können jetzt dann auch stolz die ersten Projekte vorantreiben. Mhm. Und cool. Das werden wir jetzt auch natürlich dokumentieren. Aber das ist, wir sind so glücklich, dass wir von einer Idee, die wir vor vielen Jahren hatten, tatsächlich was entstanden ist. Und auch wenn uns viele Leute so ein bisschen belächelt haben, sagt, ja, macht mal. Und jetzt haben wir es tatsächlich gemacht. Und
aber das sind die Sachen, die wirklich was ändern, ne? Also ich hatte ja vor kurzem auch die Amira Jeher zu Gast, die eine Zeit lang für mein Grundeinkommen gearbeitet hat und sich eben sehr stark für ein bedingungsloses Grundeinkommen einsetzt. Aber auch für verschiedene, also die hat ein Unternehmen, das sind diese Karma Classics, das sind so, die machen sozusagen Karma-Versionen von Fashion-Klassikern, also sowas wie die Chucks dann quasi in Fair hergestellt. Mhm. Dann hat sie jetzt ein, super spannend, also ihr habt auch eine sehr große Schnittmenge, die arbeiten jetzt gerade an einem Stoff, der eine Alternative zu Baumwolle bilden soll, weil Baumwolle ja so viel Wasser verbraucht, ne? Und mit der habe ich auch genau über das gesprochen, also dieses große Missverständnis, dass es immer noch am besten funktioniert, wenn man Menschen einfach Geld in die Hand gibt, ne? Und sie selber machen lässt und auch dieses Vertrauen hat und nicht irgendwie, ja, also.
Also ich glaube auch dadurch, aber habe ich jetzt richtig verstanden? Also ich finde, es ist nicht, also man sollte ihnen eine Starthilfe geben.
Ja, eine Starthilfe,
genau,
ja,
aber
ja,
nicht genau, einfach genau. Also eben eine Starthilfe, was sie aber dann auch wieder zurückzahlen.
Ja, ja, ja.
Weil, denn nur so haben die auch das Gefühl so, wir müssen dafür auch arbeiten.
Genau.
Wir haben eine Verantwortung.
Ja.
Dadurch, dass...
Ja, sorry, habe ich komplex ausgedrückt.
Nee. Ich meine, ich habe das, weil das ist... weil ich mir auch da oft darüber nachdenke, so wie funktioniert denn richtige Zusammenarbeit, Arbeit auf Augenhöhe oder auch Entwicklungsarbeit.
Ja.
Und ich glaube, das ist tatsächlich, indem man den Leuten vertraut und auch diese Eigenständigkeit beibehält, dass es eben nicht darum geht, wir wissen es besser und wir zeigen euch, wie es geht.
Ja, und auch diese Eigenständigkeit anerkennt.
Ja.
Das ist ja auch immer noch ein großes Problem einfach.
Genau. Dadurch, das ist, was ich halt gemerkt habe, was halt so besonders an diesen Frauen Krediten ist, diese untereinander, die dann füreinander bürgen. Also es entsteht ja dann auch so ein sozialer Druck, weil die machen es dann. Es ist halt allem Interesse, dass das Geld auch wieder zurückbezahlt wird, dass das Business läuft, damit eine nächste Frau eben mit dem zurückbezahlten Kredit etwas aufbauen kann. Und das ist, so entsteht so eine Synergie und so eine Dynamik und auch so ein Bündnis und eine Kraft. Und das ist so schön zu sehen, wenn man dann mit den Frauen spricht und man wirklich, man ist so überwältigt, weil die plötzlich so an Selbstwertgefühl und so an Stolz und Freude haben, weil sie einfach merken, man kann es selber auch schaffen und man braucht nicht die Abhängigkeit des Mannes oder die Erlaubnis des Mannes und das auch zu sehen, wie sich zwischenmenschlich die Beziehungen sich verändern, dass plötzlich auf Augenhöhe, dass der Mann findet die Frau plötzlich viel attraktiver, weil sie ein Selbstbewusstsein ausstrahlt, aber auch weil sie die Frau, den Mann unterstützt und entlastet und er nicht die ganze Bürde des Alltags und der Verantwortung selber trägt, sondern es ein bisschen von einem abnimmt und auch was ein Vorbild sie als Tochter plötzlich für die Töchter, Kinder agieren und das ist einfach schön, dass was für uns vielleicht ein paar hundert Euro sind, also ein Kredit ist zwischen 190 und 250 Euro, so liegt es im Schnitt. Und das hat ein lebensveränderndes...
Das kann man sich echt nicht vorstellen. Summe,
ja. Für uns ist es so, keine Ahnung, vielleicht ein paar Schuhe oder eine Handtasche, ich weiß nicht. Aber dass das wirklich so eine Bedeutung hat, ist erstaunlich.
Ich finde es total großartig. Also ich will auch unbedingt Kaffee kaufen.
Ja, online, wir verpacken natürlich auch alles selber, so ja. Ganz klar. Und
ich wünsche euch, dass es irgendwann so viel wird, dass ihr dafür vielleicht dann auch jemanden braucht.
Ja, oder? Ich hoffe auch. Es wäre mir ganz lieb. Das ist jetzt schon viel zu tun, aber wir machen es ja wirklich gern. Wir freuen uns über jede einzelne Bestellung und
ja. Ich finde es großartig und es ist so ein total so ein abgedroschener Spruch, aber dieses Geben ist seliger als Nehmen oder vielleicht anders ausgedrückt, wie gesagt, es geht ja auch nicht drum, also in dem Fall werden ja die Kredite auch zurückgezahlt, aber anderen zu helfen kann einem so viel geben, so viel mehr als irgendwie Reichtum anzuhäufen, sage ich jetzt mal. Und ich finde das schon sehr spannend. Ich habe mir auch deinen TED-Talk angeschaut über Identität. Und
wäre ich ganz rot.
Nee, aber was ich bei dir halt auch so cool finde, dass du halt so, ne, so reflektiert, also dieses Beispiel, so ist ja ein klassisches Beispiel, da gab es diesen einen Abend, wo ich irgendwie ein Kleid anhatte, das, wo man da schon eine halbe Schule von bauen könnte und so. Also allein der Ansatz, das auch zu durchschauen und zu reflektieren oder dieses natürlich ist es einfach. Ich meine, du hast Germany's Next Topmodel gewonnen und du könntest dich sozusagen entscheiden, einfach als Beruf irgendwie im Fernsehen zu sein, ne? Was viele Leute machen oder was für viele Leute auch ein Lebensziel irgendwie ist. Aber das ist ich glaube auch sehr unerfüllend und sehr langweilig. Und du warst ja noch sehr jung, als du da so quasi ins Rampenlicht geschmissen wurdest. War dir das schon immer klar, dass dir das eigentlich nicht genug ist? Oder war das so ein bewusster Prozess? Es war wahrscheinlich auch alles einfach wahnsinnig viel.
Daraus, ja, ne? Ich glaube, was mir so die Augen geöffnet hat, war tatsächlich die unmittelbare Reise nach Äthiopien. Mhm. Also ich bin ja 2 Monate, nachdem ich gewonnen habe, war ich das erste Mal mit Menschen für Menschen in Äthiopien. Mhm. Und ich glaube, es ist das Beste, was mir passieren konnte. Denn es hat mir gezeigt, wie die Realität ist. Also das
hat dich mal so runtergeholt.
Aber komplett runtergeholt. Ja, ja. Und mich wahnsinnig geprägt. Anfangs hatte ich auch das Gefühl, oh je, das hat mir so ein bisschen Freude an dem Ganzen genommen, weil ich habe das genossen, fand das immer alles toll und aufregend, aber ich hatte immer das Gefühl, ich kann das alles gar nicht so annehmen, so die ganze Aufmerksamkeit und so. Was habe ich denn bitte schön geleistet? Ja, ich hatte immer das Gefühl, ich habe das alles nicht verdient und hatte, wie in dem TED-Talk auch gesagt, lange habe ich gesucht, so, wer bin ich und wohin geht die Reise? Und eigentlich, auf der anderen Seite wird man so dafür gefeiert und so beneidet, also vermeintlich beneidet. Und man selbst hat das Gefühl, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Und ja, ich weiß auch nicht. Ich bin so froh, dass ich mit Nuru Coffee etwas gefunden habe, was mir so viel Sinn gibt und ich beides kombinieren kann. Also ich habe, nachdem ich für mich beschlossen habe, diesen Weg zu gehen, hatte ich plötzlich überhaupt kein Problem mehr, meine klassischen Modeljobs zu machen, weil ich wusste, das definiert mich nicht. Ich bin nicht nur das und habe heute richtig Lust und freue mich über jeden Modeljob, den ich mache und weiß teilweise nicht, wie ich die Zeit finde.
Weil du dich nicht drüber definieren musst, quasi.
Ja, auch, genau. Ne? Und dass ich nicht nur die bin, die da mal gewonnen hat, sondern für mich weiß, dass ich mit Nuru Coffee, mit meiner Schwester für mich Sinnschaffendes mache und oder für uns sowas, was uns so wichtig ist, gerade mit dem Hintergrund, dass unsere Familie aus Äthiopien kommt, mit dem Hintergrund, dass ich immer noch äthiopische Verwandtschaft habe, die dort leben und mit dem Hintergrund, dass wir eines dieser Kinder oder Frauen sein könnten, wären meine Eltern nicht mutig gewesen, vor vielen Jahren alleine nach Deutschland zu kommen. Und ich glaube, das sind alles Aspekte, die mitschwingen, dass wir das machen
und natürlich auch andersrum, du durch diese mediale Aufmerksamkeit halt auch eine Stimme bekommen hast, um einfach Themen zu teilen, die dadurch mehr Aufmerksamkeit
finden. Genau, und auch ich habe auch gelernt, dass man das alles auch positiv sehen muss. Also ich bin über jede einzelne Erfahrung, die ich gemacht habe, und ich würde es heute genauso machen. Und ich habe, ich war gerne in der Sendung. Ich hatte super viel Spaß. Ich habe Freundschaften geschlossen, die ich heute noch habe. Und eben dieses Privileg, gehört zu werden und auch für eben Menschen zu sprechen, Frauen zu sprechen, die eben kein Gehör bekommen. Und schon allein deswegen bin ich dankbar über die Erfahrung, die Möglichkeit und den Zufall, dass ich da mitgemacht habe. Ich glaube, das ist das Leben. Ne? Man weiß nicht, wo es einen hinführt und dass es oftmals nicht da endet, wo man meint, dass es endet. Ich habe das Gefühl, ich schreibe das Buch gerade weiter. Ja, es hat nicht aufgehört mit, ich habe mal da gewonnen und
war Identitäten die erste, genau, ja, war wandeln die, sich oder ja. Es kommt was dazu.
Genau.
Und du hast auch in dem TED-Talk erzählt, du hast dir ja zwischendurch dann auch mal eine Auszeit genommen. Genau. Ne? Und hast ja mal gar nichts oder wenig gemacht.
Aber also man zumindest gar keine,
nicht als Model gearbeitet.
Nee, ich hab einfach mal gar nichts. Aber es war gut. Ich vermisse die Zeit, aber nichts zu tun.
Und das ist ja auch, also weißt du, was ich damit irgendwie assoziiere, ist ja auch so der Mut zum Risiko oder die Veränderung. Oder du hast auch von Freiheit in dem Zusammenhang ganz stark gesprochen. So, ich finde es total spannend, weil ich bin auch jemand, der sowas, also ich denke da gar nicht viel drüber nach. Ich bin auch irgendwie in zwei Städte gezogen, aber nie, weil ich irgendwie einen Job dort gehabt hätte oder so, einfach weil ich irgendwie Bock drauf hatte, nicht wissen, was eigentlich als nächstes passiert. Und das merke ich dann immer wieder erst im Gespräch mit anderen Menschen, denen das nicht so leicht fällt oder für die irgendwie das Wichtigste zum Beispiel ein fester Job ist oder so. Ich selber definiere das gar nicht so als, oder ich nehme es gar nicht so wahr als Mut, aber worauf ich hinaus will, was für mich einfach so der Kern bei dieser Sache ist, dass man irgendwie, dass ich immer so ein bisschen predige, man kann immer noch alles ändern und man kann immer einen anderen Weg einschlagen. Und
absolut, ich sehe das genauso. Also ich bin auch ein Freund davon und ich glaube ganz fest, dass man selber bestimmen kann, welchen Weg man geht. Und das ist natürlich von außen, man meint, das nicht zu können und dass man so festgefahren ist in Schubladen und Identitäten, die nicht nur von außen kommen, sondern oftmals von einem selber. Mhm. Wie oft ich dachte mir, oh Gott, ich habe mich selber so damit identifiziert, nur das Model zu sein oder die bei einer Casting-Sendung mitgemacht hat. Das ist ja auch nochmal so ein Thema für sich, Casting. Und das ich heute hier sitze und als Social Entrepreneurin jetzt spreche, das ist hätte auch keiner gedacht. Und ich glaube, man darf ruhig mutig sein und man darf auch Angst haben. Also ich hatte auch oftmals ganz oft hatte ich meine Zweifel und habe gedacht, oh Gott, bin ich den richtigen Weg gegangen? Hätte ich einfach mal Zähne zusammenbeißen und einfach mal so akzeptiert, wie es ist. Aber ich kenne dich ja jetzt nicht so gut, aber ich glaube, es liegt einfach nicht in deiner Persönlichkeit.
Ich fand den Satz so schön, das war ein Zitat. Better to be a purpose-driven nobody than a red carpet somebody.
Ja.
Ja.
Ganz genau, ja. Stimmt, das glaube ich immer noch.
Aber du bist ja trotzdem kein Nobody, also oder beziehungsweise warst ja schon davor auf dem roten Teppich. Was ist so, wenn wir so beim Thema Auszeit sind, Restart, was sind so deine persönlichen Rezepte für Self-Care, für außer Kaffee-Zeremonie? Wie kommst du runter? Oder
Ich bin normalerweise so ein Typ, der, ich brauche immer Gesellschaft. Ich bin ungern eigentlich alleine und bin gerne so mit Freunden, Familie. Ich brauche Lautstärke. Ich hab 3 Geschwister. Wir sind eine große Familie.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist es bei euch zu Hause auch gut laut, ja, wenn alle da sind. So,
genau. Und normalerweise, ich habe immer gedacht, ich kann auch nur so entspannen, selbst wenn ich früher in Hotels war und so. Ich musste das erste, was ich gemacht habe, mit dem Fernseher. Ich brauche Geräuschepegel. Und ich merke aber so richtig, je älter ich werde, umso, dass ich gerne auch etwas so auch alleine bin und dass ich gerne Ruhe habe und
kenne ich auch einfach sehr so gut. Oder gerade wenn man viel beruflich unterwegs ist, dass man sich so danach sehnt, auch einfach mal 1-2 Tage irgendwie ziemlich alleine zu sein.
Genau, und auch wirklich mal so spazieren gehen. Ich habe das für mich jetzt so entdeckt. Ich bin eigentlich kein so großer Bewegung. Ich mache so Sport, aber das ist so einfach so, also spazieren. Ich gehe gerne spazieren und denke einfach nach. Und ich finde auch mal so handyfreie Zeit. Mhm. Also so ein bisschen digitales Detoxen ist wichtig und einfach auch mal Gedanken frei zu lassen. Aber auch mal, also ich habe versucht mal zu meditieren und ich finde es eigentlich toll, aber ich merke auch, ich kann ganz gut eigentlich abschalten. Das finde ich ganz schön, dass einfach auch nicht zu denken.
Total. Nee. Also ich habe vor ein paar Monaten wieder angefangen zu meditieren. Mhm. Ich hatte das vor 2 Jahren in so einer sehr akuten Stressphase schon mal ausprobiert. Auch auf immer irgendwie auf Rat von Freunden. Und jetzt vor ein paar Monaten, da war das auch gerade so ganz, ganz heftig mit ganz viel Rumreisen und Sachen machen. Und das hat mir wirklich auf gut Deutsch den Arsch gerettet. Mhm. Ne? Also innerhalb von ein paar Tagen habe ich da gemerkt, so ich kann wieder irgendwie gerade ausschauen. Aber ja, also wenn es jetzt nicht so super stressige Phasen sind, geht's auch so oder irgendwie Yoga machen oder so. Aber ich finde es total spannend, was man damit so einfach das Gehirn entspannen kann. So.
Absolut. Und wir sind ja ständig am Denken und am Machen und über so und abgelenkt. Und ich glaube einfach mal, ich merke, ich bin viel auch in den Bergen und dieses einfach mal in den Himmel gucken und einfach mal so
Natur.
Einfach mal gucken, wie sich so die Wolken bewegen und einfach mal, es hört sich ein bisschen melancholisch an, aber
das machen wir viel zu selten in der Stadt.
Viel zu selten. Einfach mal so bewusst mein Umfeld wahrnehmen.
Ja.
Und nicht das Handy oder ständig am Telefonieren oder Musik hören, sondern einfach mal wirklich eine Auszeit, nichts tun. Das hilft mir.
Die Gedanken auch spazieren gehen lassen. Wir müssen ganz dringend noch über Essen reden.
Ja, gerne.
Durchaus ja auch das Kernthema dieses Podcasts. Aber alle anderen Sachen sind ja auch so interessant. Ich nehme an, dass dann Essen bei euch zu Hause auch eine wichtige Rolle gespielt hat in der Familie.
Ja.
Bist du mit viel Kochen aufgewachsen?
Ich bin mit, dadurch, dass meine beiden Eltern berufstätig waren und immer schon waren, seit wir klein waren, haben wir oft auch selber gekocht. Also
Ältere Geschwister dann natürlich?
Nee, ehrlich gesagt, ich bin ohne mir selber auf die Schultern zu klopfen, aber also
Essen. Du bist die beste Köchin.
Die beste, nein, Quatsch, aber ich koche sehr viel und in meinem Haushalt zu Hause, in meiner Schwestern-WG, war ich immer diejenige, die kocht und auch Weihnachten darf ich dann die Ente machen und die Knödel, aber nur Semmelknödel. Also Essen war schon immer etwas, was Freude bei uns in der Familie war, wurde immer zelebriert, wir haben gerne immer, wichtig war, dass wir gemeinsam frühstücken, brunchen war für uns immer so ganz wichtig, am Wochenende und sonst, äthiopische Küche ist halt bei uns zu Hause, wurde viel gekocht, weil mein Vater das immer so geliebt hat, das hat mich immer so an Zuhause erinnert, aber wir Kinder wollten natürlich, die eine wollte Pasta, die andere wollte Pfannkuchen und so und dann hat jeder halt sein eigenes Ding gemacht und deswegen, ich esse alles, ich bin nicht vegan, aber ich habe das tatsächlich eine Zeit mal ausprobiert und finde es toll, dass das Bewusste Bewusste zunehmen von Lebensmitteln auch ich bin auch der Meinung, ich verzichte ungern auf alles, aber ich glaube einfach, es ist auch berufsbedingt, weil ich schon jahrelang immer darauf achten musste, was ich esse, dass ich
das heißt, du isst dann eh sehr bewusst oder gesund.
Ja, also ich esse schon gesund, aber ich esse auch alles. Also ich bin jetzt, ich liebe Käse, das ist so mein größter Laster, glaube ich. Komme ich hier wahrscheinlich nicht so gut an, tut mir leid.
Naja, aber Käse ist ja schon auch lecker, da kann man jetzt auch nichts dagegen sagen.
Ja, aber ich finde das toll, was für Alternativen es gibt und
oder beziehungsweise weißt du in dem Fall dann auch lieber seltener, aber guten.
Genau,
ne? Also absolut. Das ist so, finde ich dann halt auch. Kannst du sagen, was als Kind dein Lieblingsessen war? Weißt du es noch?
Als Kind mein
Lieblingsessen. So was, was ich so zum Geburtstag gewünscht hat oder so. Gab es da so ein Lieblingsessen?
Also ich bin bis heute noch, geht eigentlich nicht über die selbstgemachte Pizza meiner Mutter. Die ist überhaupt nicht richtig italienisch, ja, aber die Pizza, die sie macht, aber ich weiß nicht, die esse ich heute noch, wenn wir zu Hause sind, gibt's mindestens einmal in der Zeit, wo wir da sind, diese Pizza. Und das ist so etwas, was ich einfach so mag, weil ich kannte das nicht, dass man so einen Teig selber macht und meine Mama hat das immer, macht es bis heute noch so mit ganz viel Liebe und lässt es dann noch so, schön aufgehen und ich weiß auch nicht, jetzt weife ich ab, aber
ja,
aber das nein, ist so aber, etwas.
Also, Pizza ist sicherlich in den Top 5 All-Time Favorite Lieblingsgerichten, die in diesem Podcast genannt wurden.
Ach so, okay.
Nein, das ist ja gut. Ich muss natürlich ein bisschen, also ich kenne, weiß nicht, ich war schon mal äthiopisch essen, aber was ist so dein Lieblings-äthiopisches Gericht? Gibt's da auch was?
Ja,
also so ein bisschen was über die äthiopische Küche.
Ja, was ganz toll, das wird dir gefallen. Nämlich die äthiopische Küche ist extrem vegan. Denn zweimal die Woche, immer mittwochs und freitags wird in Äthiopien auch in Restaurants, wo man ist, auf Fleischprodukte und Milchprodukte verzichtet. Und deswegen gibt es extrem viele Alternativen, also viel Linsen, viel rote Beete. Es ist so, äthiopische Küche ist so Injera, so ein Fladenbrot, was meistens aus Teff gemacht wird. Und Teff ist ein glutenfreies, du wirst es wissen, ne? Glutenfreies Mehl. Und dann gibt's halt die verschiedenen Soßen, die dann drauf gegessen werden. Und dann gibt's
dann isst man das so mit dem Brot, ne?
Genau, man isst es so mit der Hand und man reißt so ein Stück von diesem Fladenbrot und tunkt es dann in diese. Es gibt dann auch Kartoffel-Eintopf und also Linsen wird viel gegessen, aber auch was gibt's noch? Wirsing, gekochten Wirsing und viel Gemüse und sehr würzig, mit Berbere wird gewürzt, das ist so eine spezielle Paprika. Und es ist toll, also dadurch, dass eben Fleisch und auch Milch in Äthiopien sowieso Mangelware ist, und auch rein von der Religion drauf zweimal auf die Woche verzichtet wird, ist es halt für jeden Veganer ist es halt ein Traum, weil es gibt eine Riesenauswahl und gerade in
Äthiopien. Ich muss mal wieder äthiopisch essen gehen.
Nee, wirklich, auch in
Brooklyn. Hast du in Berlin eine Empfehlung?
Ich bin verwöhnt und ich gehöre zu diesen Menschen, die nur das von Mutter, also von meiner Mama essen.
Ja, verstehe, da ist dann so der
Ding. Genau, aber es gibt schon, ich habe mir sagen lassen, in Schöneberg gibt es einen tollen Äthiopier. Ich habe den Namen jetzt leider vergessen, ich fühle mich jetzt ganz schlecht, aber...
ich werde es mal googeln.
Ja, aber es ist wirklich, also auch in Brooklyn wird das, also es ist so das neue, gehypte Essen. Ich habe viele Bekannte, die drauf schwören, und aber so ein Hipster... Gericht, also hipste Küche jetzt. Und ich so, wie, echt?
Äthiopisch?
Ja, wow. Aber ist auf jeden Fall nur zu empfehlen.
Ja, cool. Hier noch meine letzten Fragen, die ich auch immer so jedem Gast stelle. Was für eine Frucht wärst du, wenn du eine Frucht wärst?
Oh je.
Ich kann die Überlegungspause rausschneiden. Ja, okay.
Ich dachte, ich wollte, also rein spontan hätte ich gesagt, eine Banane, außen eine harte Schale, aber einen weichen Kern, aber stimmt nicht. Ich bin grundsätzlich gar nicht so hart. aber ich glaube eine Banane, denn wenn man die Bananen, also man hat so einen Schutzschale.
Relativ dicke Schale im Vergleich zu anderen Früchten.
Genau, und wenn man die aber abnimmt, ist man, kommt das Beste zum Vorschein.
Ist auch sehr vielseitig, was man mit einer Banane machen kann.
Cool. Ich glaube, ich esse, ich habe früher Bananen gehasst und seit vielen Jahren liebe ich Bananen. Ja. Ich glaube, meine erste Assoziation war eben diese Banane. Die Frucht, um ins Innere zu gelangen, aber wenn man da isst, dann
das Innere ist zuckersüß.
Genau. Ja, das ist schön, das ist gut.
Was ist so ein absolutes No-Go? Gibt's irgendwas, was du überhaupt gar nicht magst?
Essenstechnisch?
Mhm. Ja, ist jetzt alles
Essen. Okay. Oh Gott, ich verstehe jetzt auf dem Schlauch.
Ja, du, kann ja auch sein, also wenn es nichts gibt, wo du denkst so, was ist das eh? Es gibt ja Leute, die mögen überhaupt keinen Koriander.
Ich liebe Koriander. Aber es gibt so, also Rosinen. Ich mag ich überhaupt nicht.
Ich mag keine Lychees zum Beispiel.
Aber es gibt eine Sache, wo ich weiß, oh Gott, das kann ich einfach nicht essen. Mag ich einfach nicht.
Vielleicht fällt es dir noch ein. Was ist denn liebstes Getränk?
Ja, mein Lieblingsgetränk ist tatsächlich, und nicht nur, weil ich damit zu tun habe, aber ich liebe Kaffee. Also ich finde Kaffee, das ist so, ich trinke den auch gern kalt. Und ich glaube einfach, weil es mich einfach mit so viel Heimat erinnert und so viel, meine Jugend, Kindheit, das war immer... Kaffee war immer da und Kaffee war immer so allgegenwärtig. Und für mich ist Kaffee nicht nur Kaffee, sondern so viel mehr. Deshalb ist es mein Lieblingsgetränk.
Und was findet man immer in deinem Kühlschrank?
Also in meinem Kühlschrank findet man eigentlich immer Bananen, Eier und frisch gepressten Grapefruit-Saft. Das ist so eine Macke, ja.
Wollte gerade sagen, das ist ja sehr speziell.
Aber ja, ich liebe Grapefruit-Schorlen. Also ich trinke wieder so eine Schorle. Ich trinke auch Orangensaft-Schorle. Aber so morgens so ein Grapefruit-Saft mit, aber als Schorle ist noch viel besser. Das ist so für mich manchmal auch so ein Puh.
Ja, das ist sauer, macht lustig.
Ja, dann bin ich auf jeden Fall wach.
Cool. Abschließend noch, hast du sowas wie ein Motto, eine Essenz, ein Mantra, was so irgendein Leitsatz oder irgendein Statement?
Alles kann, nichts muss. Das finde ich eigentlich immer, das hat mich gut durchs Leben geführt.
Cool. Tja, das ist doch ein super Abschluss. Ich werd alles in die Shownotes packen, was wir so besprochen haben, zu eurem Kaffee und überhaupt. Ich höre es mir nochmal an.
Ja, was super, ich habe auch hier und da ein bisschen immer noch nicht, was ich nicht mag. Das ist schlimm. Ich glaube, ich mag einfach alles. Das ist noch schlimmer.
Quatsch, ist doch super. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Das hat mich wirklich sehr gefreut.
Ja, schön. Und jetzt auch sehr viel Spaß
gemacht. Und ich will unbedingt bald mal euren Kaffee probieren.
Nächstes Mal nehme ich einen mit. Ich habe ehrlich gesagt so... ich kann es gar nicht laut sagen, aber wir sind momentan ein bisschen ausverkauft.
Ich wollte dir auch eins von meinen Büchern geben. Ich habe auch ganz...
Ja, okay, dann sind wir quitt.
Aber genau, vielleicht können wir das ja irgendwie noch
aber ich schicke dir gerne, was zu.
Dann lasse ich dir noch ein Buch zukommen.
Ja, super. Ja.
Cool. Genau. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast gerne auf iTunes und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar mit Anregungen, Kritik. Wir freuen uns. Ich freue mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.